Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Vor 5 Jahren erschien das nachsynodale apostolische Schreiben Amoris Laetitia von Papst Franziskus. Selten ist ein päpstliches Schreiben in den Medien so oft zitiert worden wie dieses. Die Journalisten interessierte dabei aber vor allem eines. Hat der Papst mit der Fußnote 351 geschiedene und wiederverheiratete Katholiken zu den Sakramenten zugelassen oder nicht? Die vielen anderen Aussagen des Papstes über Ehe und Familie auf knapp 300 Seiten gingen in der Berichterstattung größtenteils unter. Das sei jammerschade, findet der Kirchenrechtler Christoph Ohli aus Trier. Er sieht in Amoris Laetitia eine Goldgrube mit wertvollen Anregungen für Familien und für Paare, die eine Familie gründen wollen. Und diese Anregungen teilt er uns in einem Gespräch mit Anselm Blumberg mit.
Herzlich willkommen, Professor Ohli.
Grüß Gott, hier ist es wieder.
Das erwähnte apostolische Schreiben trägt den Titel Amoris Laetitia, die Freude der Liebe. Welche Botschaft wollte der Papst in diesen kurzen Titel packen?
Es scheint so ein Leitmotiv bei Papst Franziskus zu sein, über die Freude zu sprechen. Viele seiner Dokumente und Publikationen haben ja entweder das Gaudium drin, Evangelii Gaudium, oder jetzt ganz neu auch über die theologischen Fakultäten, Veritatis Gaudium. Und dann eben Amoris Laetitia. Und ich habe mal überlegt, was ist der Unterschied eigentlich, wenn man sieht, Papst Franziskus will die Freude am Evangelium stark herausstellen, wenn einmal Gaudium und einmal Laetitia verwendet wird. Ich würde sagen, das Gaudium ist eher, sagen wir mal, die innere Freude, die innere Wonne, zum Beispiel über das Evangelium, es ergriffen zu haben und leben zu wollen. Während die Laetitia fast noch ein bisschen mehr ist. Es ist eine Huldigung, ein Lobgesang auf die Liebe in dem Bewusstsein, dass die Heilige Schrift uns ja verkündet, Gott ist die Liebe und der Mensch ist zur Liebe befähigt. Und das muss eigentlich in einen Lobgesang, spezifisch natürlich dann auf Ehe und Familie, hineinmünden. Von daher hat er dem Ganzen einen guten, positiven, ein gutes Vorzeichen gesetzt, ja.
Amoris Laetitia gingen 2 Bischofssynoden voraus. Inwiefern sind die Ergebnisse dieser Bischofssynoden in das Dokument eingeflossen?
Wenn man das Dokument liest, merkt man sehr stark, es waren ja 2 Synoden, wie Sie sagen, 2014 die außerordentliche Bischofssynode, die zunächst einmal den Kontext von Ehe und Familie heute und die Herausforderungen, die damit verbunden sind, bedacht haben. Und dann 2015 über Ehe und Familie in ihrer Berufung in Kirche und Welt. Und beide Synoden haben ja ein Dokument veröffentlicht, in dem die Voten, die Überlegungen der Bischöfe gesammelt worden sind, um sie dem Papst zu geben, denn die Bischofssynode ist ja nur ein beratendes Organ, dass der Papst es umsetzen kann in konkrete Maßnahmen und auch in konkrete, wenn es notwendig wäre, Gesetze für die Kirche. Von daher spiegelt dieses Dokument vieles von dem, was diese Bischofssynoden in ihren Dokumenten festgehalten haben, wider.
Mhm. Papst Franziskus wurde gelobt, dass er durch Amoris Laetitia in die Kirche eine neue Sprache eingeführt habe. Noch nie wurde so mit solchen Worten über die Zerbrechlichkeit von Ehe und Familie gesprochen. Inwiefern hat er tatsächlich eine neue Sprache gefunden?
Papst Franziskus ist jemand, der eine ganz eigene Sprache spricht. Aber das tat auch Benedikt XVI., das tat Johannes Paul II. Das sind konkrete Persönlichkeiten, konkrete Menschen, die einen eigenen Sprachstil haben, aufgrund ihres Charakters und ihrer Lebenserfahrung. Von daher ist das natürlich bei Papst Franziskus auffällig, dass er als Jesuit viel auch in der geistlichen Begleitung und in Exerzitien tätig gewesen ist. Das heißt, er hat immer den konkreten Menschen vor Augen, dem er in einer einfachen Sprache möglichst nahe kommen möchte, um ihn von dem Evangelium verkünden und ihn irgendwie anzünden zu können. von daher ist das natürlich klar. Er spricht auch über die Zerbrechlichkeit von Ehe und Familie. Aber das haben Benedikt XVI., Johannes Paul II. Auch getan. Benedikt hat zum Beispiel damals beim Familientreffen in Valencia in Spanien gesagt, Eheleute, Familien, die gescheitert sind, die müssen spüren, dass die Kirche sie liebt. Also er nimmt das Zerbrechliche auf und verbindet es mit dem Evangelium. Aber dass es vielleicht in dieser Weise und in diesem Umfang ein päpstliches Dokument füllt, das ist sicherlich bei Papst Franziskus neu. Ja.
Gehen wir nun direkt ins Dokument hinein. Im Kapitel 3 spricht Papst Franziskus über die Sakramentalität der Ehe. Wie beschreibt Franziskus die Ehe als Sakrament?
Die Ehe als Sakrament ist eigentlich der zentrale Begriff oder die zentrale Wirklichkeit der Auffassung der Kirche von der Ehe. Und er sagt an einer Stelle sehr schön, es ist das Verwiesensein von Mann und Frau auf die Beziehung von Christus und Kirche. Das heißt, er möchte deutlich machen mit der Lehre der Kirche, in der Beziehung von Mann und Frau wird die Wirklichkeit der Verbindung von Christus und Kirche sichtbar, greifbar, erkennbar. Und von daher ist der Sakramentenbegriff meiner Ansicht nach das Zentrale, was wir auch in der Ehevorbereitung, in der Ehebegleitung, in unserer Verkündigung herausstellen müssen. Ehe ist nicht einfach nur ein rechtliches Geschäft oder ein weltlicher Vertrag oder eine Naturgegebenheit. Sie ist im Licht des Glaubens eine Berufung, die der Herr zwei konkreten Menschen schenken möchte. So sehr, dass er in diese Verbindung eintritt und in ihrer Liebe, in ihrer Vergebungsbereitschaft, in ihrer Verbundenheit er selbst in seiner Verbindung zur Kirche erkennbar wird. Ich muss allerdings sagen, auch in meiner eigenen Erfahrung, in vielen Gesprächen, auch mit Brautpaaren, dass das kaum bekannt ist und dass das, ich will es mal so sagen, ein Schatz ist, der erst noch gehoben werden muss, allerdings oft damit auch verbunden, deutlich macht, dass das Bewusstsein für das Getauftsein noch nicht da ist. Was bedeutet es, getauft zu sein, ein Christ zu sein, mit Gott verbunden zu sein? Das spiegelt sich ja dann zwischen zwei konkreten getauften Menschen noch einmal ganz neu wider. Also da steckt ein hohes Potenzial drin.
Die Liebe zwischen Christus und der Kirche ist ein Teil des Kapitel 3. In Kapitel 4 geht es dann hauptsächlich um die Liebe in der Ehe. Dieses Kapitel 4 ist sehr praxisorientiert. Papst Franziskus geht hier auf Herausforderungen der Ehe im Alltag ein. Welchen praktischen Hinweis von Papst Franziskus finden Sie besonders beachtlich?
Zunächst einmal die gesamte Anlage, dass er das hohe Lied der Liebe bei Paulus im Korintherbrief auf die Wirklichkeit der Ehe hin anwendet. Was heißt das, wenn dort über die Liebe gesagt wird, sie sei geduldig und langmütig und so weiter? Wie spiegelt sich das konkret in der Ehe und in der Familie wider? Allein dieser Ansatz macht dieses vierte Kapitel zu einer Art Katechismus für Ehe und Familie und gleichzeitig auch natürlich für Brautpaare zu sehen, dass Liebe auch ein, wenn man so will, ein pädagogischer Prozess ist. Ich habe sie nicht einfach, sondern ich muss sie Tag für Tag immer wieder neu lernen. Es gibt ja das schöne Wort von Josef Ratzinger, der einmal gesagt hat, eine Liebe ohne die Wahrheit ist letztlich vergängliche Sentimentalität. Und eine Wahrheit ohne die Liebe ist kalter Dogmatismus. Das heißt, es braucht immer auch eine Herausforderung für die Liebe, dass sie Bestand haben kann. Und welche Elemente das sind, das macht gerade dieses Kapitel von Paulus her sehr schön deutlich.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Musik von Marcel Dupré war das aus der Marienvesper Les Vêpres de Fête du Commun de la Sainte Vierge. Daniel Roth spielte diese Aufnahme 1986 an der Cavaillé-Coll-Orgel von Saint-Sulpice in Paris ein. Unser Thema heute ist das vor 5 Jahren erschienene päpstliche Schreiben Amoris Laetitia. Anselm Blumberg befragte hierzu den Kirchenrechtler Christoph Ohly, der seit 2020 Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie ist.
In Ihren Augen ist ein Ehekatechumenat geradezu ein Gebot der Stunde. Was verstehen Sie unter einem Ehekatechumenat?
Den Versuch, also es ist ja ein Begriff, der, wenn ich das recht sehe, von Johannes Paul II. Stammt. Der Ehekatechumenat soll, ähnlich wie beim Taufkatechumenat für erwachsene Taufbewerber, die sich 1-2 Jahre auf die Taufe vorbereiten, der Versuch sein, aus unserer bisherigen starken Verschränkung oder Begrenzung der Ehevorbereitung, die oft nur in einem einstündigen Gespräch mit dem Pfarrer besteht, rauszukommen, um den Menschen, um den Brautpaaren, um den jungen Erwachsenen wirklich von der Kirche her ein Geschenk zu machen, nämlich in der Verkündigung, in der Bereitschaft, bei ihnen zu sein, ihnen zu helfen, gemäß dem Evangelium ihre Beziehung zwischen Frau und Mann aufzubauen. Und das kann ich nicht in einer Stunde, das kann ich auch nicht an einem Tag. Dazu brauche ich eigentlich Wochen und Monate. Und ich bin wirklich dankbar, dass dieses Phänomen in anderen Ländern schon zum Tragen kommt. Es gibt sowas wie ein Ehekatechumenat in Italien, aber auch in Frankreich, wo Brautpaare über mehrere Monate hinweg wirklich geschult werden, aber auch viel von sich und ihrer Beziehung mit einbringen können.
Nun haben Professoren den Ruf, Theoretiker zu sein. Bei Ihnen ist es Gott sei Dank so, dass Sie schon sehr viel praktische Erfahrung im Bereich der Ehevorbereitung haben. Sie haben also viele Ehevorbereitungskurse international geleitet. Welche Fragen und Aspekte gehören Ihrer Meinung nach zu einer guten Ehevorbereitung? Ja.
Zunächst einmal, was auch Papst Franziskus im Schreiben sagt, dass den Brautpaaren oder im weitesten Sinne auch einer unmittelbaren Ehevorbereitung, den jungen Menschen klar ist, die Kirche ist präsent an dieser Stelle. Das ist nicht erst ein Aspekt, wenn es darum geht, wie man das möglicherweise in der Kirche tut. Und was heißt präsent sein? Das heißt viel wahrnehmen, was junge Menschen auch über Liebe, über Beziehung, über Hingabe und so weiter denken. Das steckt viel oft in den Herzen verborgen. Aber es dann natürlich auch mit einer guten Katechese verbinden. Und in den Kursen, die ich ja zusammen auch mit gottgeweihten Frauen aus einem Säkularinstitut, der Cruzadas de Santa Maria, durchführe, stehen immer zwei große Teile im Mittelpunkt. Einmal der Teil, der stark die menschliche Dimension der Liebe herausstellt, also die Berufung zur Liebe als Mensch, Kommunikation zwischen Frau und Mann, aber auch die Frage, warum ist Liebe schwierig? Theologie des Leibes, all die Fragen, die auch mit unserem Menschsein zusammenhängen. Und dann aber auch die theologische Dimension der Ehe, denn ich bin davon überzeugt, dass Ehe, so würde es Johannes Paul II. Sagen, Theologie ist. Das ist Rede von Gott, da wird Gott gegenwärtig im Sakrament, in der Liturgie, aber auch, was Papst Franziskus ja sehr stark herausstellt, in der Spiritualität zwischen Frau und Mann. Und dann merkt man plötzlich, und das höre ich immer von den Brautpaaren, 2 Tage, das ist eigentlich viel zu wenig. Jetzt ginge es eigentlich erst richtig los.
Kommen wir zum nächsten Kapitel, zum Kapitel 5. Papst Franziskus spricht in diesem Kapitel über die Kultur der Begegnung in der Familie. Wie kann diese Kultur der Begegnung aussehen?
Wenn ich das richtig sehe in diesem Kapitel, betont zunächst einmal Papst Franziskus die Kultur der Begegnung im Blick auf Frau und Mann, bis hinein auch in die menschliche Sexualität. Er spricht also in sehr guten Worten über die Schwangerschaft zum Beispiel oder über die Bereitschaft, aufeinander Rücksicht zu nehmen, was sich ja dann auch im Leiblichen zum Ausdruck bringen kann, auch in der Überzeugung der Kirche, die sie davon hat. Aber ich habe den Eindruck, dass er die Kultur der Begegnung dann auch weitet in eine, wenn ich das richtig sehe, weiterführende Fruchtbarkeit, also nicht nur zwischen Frau und Mann, sondern dann klar auch in den Kindern, aber selbst auch in Beziehungen, die Kinder losgeblieben sind, dass es da um Begegnung geht, dass es da um Rücksichtnahme geht und um das Erlernen von Haltungen, die man in diesem innersten Kern von Familie fürs Leben lernt. Ansporn, Unterstützung, natürlich auch Kritik und dass sich da heraus eine ganze Spiritualität von Ehe und Familie entwickeln kann.
Gehen wir noch einen Schritt weiter nun ins Kapitel 6. Papst Franziskus spricht hier über Eheleute in Krisen, also über getrennt lebende Eheleute, geschiedene und auch über wiederverheiratet geschiedene Eheleute. Welchen Umgang mit Eheleuten in Krisen fordert Papst Franziskus von den Seelsorgern?
Es ist ja ein sehr breites Kapitel, wo unter anderem dann auch konfessionsverschiedene, religionsverschiedene Ehen zur Sprache kommen. Also all das, was zunächst einmal eine Schwierigkeit darstellen könnte. Und da sagt er, da muss die Kirche präsent sein. Der Seelsorger, die Seelsorger, die müssen präsent sein, um deutlich zu machen, wir begleiten euch an den schönen Tagen eures Lebens, wo wir gerne auch da sind, um euch als Teil der Kirche wahrzunehmen. Aber natürlich auch in den Tagen, die wir die Bösen nennen, von der Liturgie her, wo Beziehung schwierig wird, wo Auseinandersetzungen kommen, wo Verletzungen da sind. Und dass immer auch die Möglichkeit da ist, durch das Gespräch mit dem Priester, durch das Gespräch mit dem Seelsorger, eine Stimme zu hören, die diesen Paaren in ihrer Beziehung hilft, noch einmal anders auch draufzuschauen. Ich glaube, immer ist es gut, dass eine dritte, objektivere Person da ist. Und da sagt Papst Franziskus, das muss die Aufgabe der Kirche sein, ihnen nahe zu sein und ihnen deutlich zu machen, wie es Benedikt ausdrückt, die Kirche liebt euch und sie möchte euch helfen, auch durch solch ein Tal der Krise hindurchzukommen.
Weltkirche aktuell, noch einmal mit Musik aus der Marienvesper Opus 18 von Marcel Dupré. Es spielte sein Nachfolger als Organist an Saint-Sulpice in Paris, Daniel Roth. Wir beschäftigen uns weiter mit dem päpstlichen Schreiben Amoris Laetitia. Anselm Blumberg befragte hierzu den Kölner Theologen Professor Christoph Ohly.
Nun kommen wir zum Kapitel 8, das ja sehr häufig im Fokus der Medien waren. Hier eröffnet Papst Franziskus nun eine ganz neue Möglichkeit, und zwar wiederverheiratet Geschiedene ins Leben der Kirche zu integrieren. Er empfiehlt den Seelsorgern, dass sie wiederverheiratet Geschiedene begleiten, und zwar durch einen Prozess der Unterscheidung. Und am Ende dieses Prozesses der Begleitung und Unterscheidung kann es also sein, dass also auch die wiederverheiratet Geschiedene zu den Sakramenten der Buße und der Eucharistie zugelassen werden. Was meint zunächst einmal Papst Franziskus mit diesem Prozess der Unterscheidung?
Das ist ja ein typisch ignatianischer Begriff aus der ignatianischen Spiritualität, und da merkt man ihn auch als Autor. Unterscheidung ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass ich nachher etwas entschieden leben und lieben kann. Bei Ignatius heißt es ja die discreta caritas, die entschiedene Liebe, die aber auf Unterscheidung beruht. Und ich sehe das selbst aus der persönlichen Erfahrung mit Paaren, die es schwer haben. Oder die tatsächlich auch auf diesen Moment von einer Trennung oder noch weiter zugehen. Wie hilfreich es ist, dass man da ist und ihnen unterscheiden hilft. Woran liegt das? Welche Motive sind da? Wo muss der eine wie der andere sich ändern? Das ist all diese zugehende Seelsorge, die, glaube ich, Papst Franziskus da der Kirche und uns Priestern, den Seelsorgern, wirklich ins Stammbuch schreibt. Seid bei den Menschen. Aber dann natürlich mit dem Blick, und das ist ja stark in den Fokus geraten, das achte Kapitel, dass man dann auch mit wiederverheiratet Geschiedenen, also die kirchlich geheiratet haben, sich zivilrechtlich haben scheiden lassen und zivilrechtlich neu geheiratet haben, auch solch einen Unterscheidungsprozess angeht, der ja in seinen Grundkonstanten auch schon auf Johannes Paul II. Zurückgeht, zu sehen, woran lag das? War möglicherweise die erste Ehe, die eingegangen worden ist, eine ungültig geschlossene Ehe? Dieser Gedanke einer Annullierung spielt ja auch im Schreiben von Papst Franziskus eine wichtige Rolle. Das ist ein Instrumentarium zu helfen. Oder wo liegt die Schuld? Wo liegen Motive, die dazu geführt haben? All das ist ein Prozess der Unterscheidung zur Klärung, um nachher zu sehen, wie sieht es in eurer Situation aus? Und dann muss man sagen, Da ist viel Kritik dran geübt worden. Ich muss auch persönlich sagen, dass ich da nicht ganz glücklich mit bin. Wir kennen auch die Anzweiflungen durch die Kardinäle, die gestellt worden sind. Hat da nicht der Papst auch die Lehre der Kirche verändert? Ich vertraue seinen Worten, dass er sagt, ich will die Lehre der Kirche nicht ändern. Kann er auch nicht. Aber er möchte eben doch deutlich machen, dass die Kirche diesen Menschen nachgeht und versucht, sie in das Leben der Kirche zu integrieren. Sie sind getauft. Auf welche Weise das geschieht, das muss man dann im Einzelnen sehen. Und da wäre ich persönlich eher zurückhaltend, diese Fußnote so zu interpretieren, dass es eine generelle Regelung ist. Und das ist sie nicht. Da steht das berühmte Wort kann, was immer das dann bedeutet.
Nun sind Sie Kirchenrechtler und deswegen muss ich Sie auf Kanon 915 des Kirchengesetzbuches CIC ansprechen. Und dieser Kanon 915 gestattet es, wiederverheiratet Geschiedenen nicht zu den Sakramenten zu gehen, es sei denn, sie sind bereit, in dieser neuen Beziehung auf sexuelle Akte zu verzichten. Was ist die theologische Begründung für dieses Kommunionverbot?
Es steht ja in dieser Weise nicht ausdrücklich in dem Kanon 915, der sagt in allgemeinerer Weise, wenn jemand sich in dieser schweren Sünde offenkundig und hartnäckig wider aller Besserung befindet, dann wäre der Umstand auch der objektiven Sünde gegeben, die ein Zugehen auf die Kommunion, auf den Kommunionempfang nicht möglich macht. Das ist immer Überzeugung der Kirche gewesen. Ist sich jemand einer schweren Sünde bewusst, muss er, bevor er zur nächsten Kommunion geht, beichten. Weil darin ja die Überzeugung grundgelegt ist, ich muss im Stand der Gnade sein, damit ich mich wirklich mit Christus in der Kommunion verbinden kann. Würde ich in einem Zustand leben, der ihm widerspricht, kann ich ihm eigentlich mein Herz, meine Seele, mein Leben nicht zur Wohnung geben, dass er wieder zu mir kommt. Von daher erinnert uns dieser Kanon daran, dass es eben Situationen geben kann, die einem Kommunionempfang entgegenstehen. Es geht auf Johannes Paul II. Zurück, dass er gesagt hat, eine Zweitehe in dem Sinne der wiederverheiratet Geschiedenen ist solch ein Umstand, der eine objektive Sünde auch umfängt, im Sinne von des Bruchs einer ehelichen Verbindung, die dagewesen ist. Er aber dann sagt, wenn die Situation so gegeben ist, dass die Zweitehe Beständigkeit hat, über Jahre geht, vielleicht sogar Kinder hervorgegangen sind, dass auch moralische Verpflichtungen der Eltern da gegenüberstehen, dann ist ein Zugehen auf die Sakramente möglich, wenn sie sich eben genau dieser entscheidenden Akte enthalten, die das eigentliche eheliche Leben auch im Innersten ausmachen. Dass das natürlich inzwischen auch viel kritisiert worden ist, darüber bin ich mir bewusst. Aber ich sehe auch in der Praxis, dass darüber viel Unkenntnis besteht. Und es ist Johannes Paul II. Gewesen. Es ist auch jetzt in der Diskussion immer wieder deutlich geworden, wenn ich dorthin kommen will, kann ich dieses Ideal möglicherweise nicht von Anfang an leben. Aber ich kann mit den geistlichen Hilfen der Kirche, mit der Unterstützung dorthin kommen. Und Johannes Paul II. Hat ausdrücklich gesagt, und genau dann muss man ihnen auch nahe sein mit den geistlichen Gütern der Kirche, dass man diesen Prozess also unterstützt, so zu leben, wie es das Evangelium von mir erwartet.
Professor Uhli, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter ins Kapitel 9. Kapitel 9 handelt von der Spiritualität in Ehe und Familie. Welche Hilfestellungen bietet Amoris Laetitia für das Familienleben aus dem Glauben?
Das ist, wenn ich das recht sehe, ein Gedanke, der auch in dieser Entfaltung erstmals so auftaucht. Johannes Paul II. Hat auch viel über die Spiritualität gesagt, aber hier wird es mal in einem Kapitel zusammengestellt, dass Ehe und Familie nicht leben und existieren können, wenn sie nicht aus dem Spirit, aus dem Geist des Glaubens leben. Das heißt, tägliches Gebet füreinander und miteinander, das Leben mit den Sakramenten, aber auch das Einüben natürlich von Haltungen, die diese Kultur der Begegnung, über die wir schon gesprochen haben, prägt, den anderen anzuspornen, ihn zu unterstützen, aber auch dankbar zu sein, dass ich mich vielleicht mal verhalten kann, ohne dass mir daraus direkt ein Strick gezogen wird. Dieses Einüben von Vergebung, von Großherzigkeit, das ist in dieser Kernzelle von Ehe und Familie so möglich, wie es an keiner anderen Stelle möglich ist. Das kennzeichnet Familie. Und deswegen gehört der Glaube, gehört die Gnade Gottes, gehört das Leben mit Gott dort hinein. Er will ja gerade da drin gegenwärtig sein, um das zu unterstützen und dabei behilflich zu sein.
Professor Uhli, ganz herzlichen Dank für diese tiefen Einblicke in ein großteils unbekanntes apostolisches Schreiben und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München.
Gerne.
Das war unsere Analyse des vor 5 Jahren erschienenen päpstlichen Schreibens Amoris Laetitia. Geholfen hat uns dabei der Kölner Hochschulrektor Christoph Uhli. Unsere verbleibende Zeit wollen wir nutzen mit einer weiteren Stellungnahme zum neuen Religionsfreiheitsbericht von Kirche in Not. Hören Sie jetzt die Leiterin der Projektabteilung bei Kirche in Not International, Regina Lynch, mit einem Rundumblick auf Krisengebiete dieses Menschenrechts, den sie bei der Vorstellung dieses Berichts im vergangenen April gegeben hat. Alle Einzelheiten können Sie nachlesen im Internet unter www.religionsfreiheit-weltweit.de oder auch eine Zusammenfassung bei Kirche in Not bestellen. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Ade, bis zum nächsten Weltkirche aktuell, sagt Ihr Volker Niggewöhner.
Also ich möchte ein paar von den Ländern jetzt erwähnen und betrachten, die Mark von Riedmann schon erwähnt hat in seinem Bericht. Und das erste, Mosambik. Also von unserem Projektpartner in Mosambik erhalten wir furchtbare Berichte von den grausamen Taten von den Dschihadisten. Eine Gruppe, die sich vor 2 Jahren den islamischen Staat angeschlossen haben. Die sind vor allem im Norden in der Provinz Cabo Delgado aktiv, wo es sehr große Ressourcen von Erdgas geben. Jeder, egal ob Muslim oder Christ, der ihre Ideologie nicht akzeptiert, wird dafür bestraft. Die Menschen müssen zum Teil mit ihrem Leben bezahlen. Die werden furchtbare Formen von Folter ausgesetzt oder die müssen zuschauen, wie ihre Häuser und ihre Ernte zerstört werden. Leider ist dies ein Beispiel dafür, wie eine Bevölkerung von der Regierung vernachlässigt und von dem Profit der natürlichen Ressourcen des eigenen Landes ausgeschlossen wird. Diese Umstände begünstigen die Radikalisierung von Jugendlichen, da es für sie keinen anderen Weg aus der Armut gibt. Sie sehen keine Perspektive für die Zukunft. Kirche Not unterstützt in Mosambik Hunderttausende von Vertriebenen mit Nothilfe und mit psychologischer Betreuung zur Traumabewältigung, eine sehr dringende und notwendige Art von Hilfe. Ein weiteres Beispiel ist Nigeria. Die Dschihadisten von Boko Haram sind seit 2009 im Norden des Landes aktiv. Sie greifen die lokale Bevölkerung mit dem Ziel an, das Land in einen islamischen Staat zu verwandeln. Wie in anderen afrikanischen Ländern töten oder entführen sie jeden, ganz unabhängig von ihrer Religion, die ihre Weltsicht nicht akzeptiert. Schulen sind den Angriffen besonders ausgesetzt, da Boko Haram propagiert, dass westliche Bildung schädlich ist. Von unseren Projektpartnern hören wir, dass vor allem jungen Menschen Opfer der Propaganda von Boko Haram werden. Da die Regierung leider die Entwicklung der nördlichen Region vernachlässigt, wächst die Unzufriedenheit der jungen Menschen mit der Regierung stetig. Ein weiterer Grund für die vermehrten bewaffneten Konflikte in der Region ist der Klimawandel. Die Trockenheit bringt die traditionell nomadischen lebenden Fulani-Hirten in besiedelte Regionen, wo die weitere Weide suchen. Von unseren Kontakten von Ort hören wir vermehrt, dass diese Fulani-Hirten von Boko Haram instrumentalisiert werden. Und leider viele christliche Dörfer sind oft die Hauptziel der Angriffe. Wir, Kirche Not, hat Nothilfe und Unterstützung für den Wiederaufbau von zerstörten Gebäuden geleistet. Und außerdem unterstützen wir zurzeit eine Initiative, die den saarlosen Witwen in Maiduguri im Norden psychologische Hilfe zur Traumabewältigung und Berufsausbildung anbietet. Dann gehen wir nach Asien, zum Indien als Beispiel. Die Antikonversionsgesetze bereiteten vielen unserer Projektpartner schon lange Sorgen. Diese Partner helfen die Millionen von Indern, die in Armut leben, durch Bildung und medizinische Grundversorgung. Aber wir sehen einen zunehmenden aggressiven religiösen Nationalismus, der von der BJP, also der Indische Volkspartei, propagiert wird und sich gegen alle Nicht-Hindus richtet. Und diese verschärft die Notlage der Armen noch weiter. Noch was dazu kommt, ist eine kürzliche Änderung der Finanzgesetze. Und wir meinen, das könnte als ein weiterer Versuch interpretiert werden, die Sozial- und Entwicklungsarbeit der christlichen Kirchen zu verhindern. Für uns ein besonders besorgniserregender Fall ist der Fall von Pater Stan Swamy. Der ist ein 84-jähriger Jesuitpater, der seit dem 8. Oktober 2020 im Gefängnis sitzt. Ihm wird vorgeworfen, Verbindungen zu extremistischen Gruppen zu haben. Am 22. März dieses Jahres wurde ihm die Kaution verweigert, obwohl er an einer schweren Form von Parkinson leidet. Jedes Jahr unterstützt Kirche in Not die Aktivitäten von der katholischen Kirche in Indien mit rund 5 Millionen Euro. Aber wir mussten auch eine sehr effektive Hilfe, die wir leisten können, ist die Unterstützung für Initiativen, wo junge Menschen von verschiedenen Religionen zusammenkommen können, um Toleranz füreinander zu lernen. Das neueste Beispiel von unserer Hilfe in diesem Bereich ist Unterstützung für die katholische Universität in Erbil in Nordirak. Dort studieren junge Christen, Jesidis und Muslimen zusammen. Und wir können nur hoffen, dass das eine Quelle für die Zukunft ist von Politikern, die wirklich Toleranz und Zusammenarbeit miteinander leisten können. Herzlichen Dank.